So, willkommen im Kinosaal heute. Begrüßt mit mir den André zu seinem Talk Monitoring LOL, ein Lab und Laptop. Dabei will er uns erzählen, wie er sich mit LibWirt und Ansible eine Testumgebung gebaut hat. Grüße, André.
Hallo. So, eingeführt wurde ja schon, dann gehen wir auch mal direkt zum Ausblick. Also ich stelle mich kurz vor, dann gucken wir kurz, wie euer Background ist, wie wir was erklären müssen. Und dann stelle ich kurz vor, warum ich das brauchte, was ist Sensu, warum hat es besondere Anforderungen an so einen Software-Test, und, also Evaluation. Und dann geht's weiter, wie habe ich das mit Ansible und LibWirt umgesetzt und warum habe ich die Tools genommen, die ich da vorstellen will. Kurz weiter zu mir, ich stehe noch so ein bisschen in Security, bin System Engineer beruflich, neben dem Studium. So, meine Keypoints sind so Web-PKI, Orchestrierung, Monitoring-Themen, SSH, bei der Bcon angestellt, macht mit Config-Management Monitoring-System rum. Was man so kennt, habe ich mir schon mal angeschaut. Ja, dann Firma hat mich hierher kommen lassen, deshalb kurze Vorstellung. Wir sind halt irgendwie auch in dem ganzen Bereich tätig. Haben auch Open Source affin, also nutzen Open Source Software, promoten die auch, das funktioniert alles. Kernkunden, warum kommt Samuel, wir sind vielfältig aufgestellt, haben irgendwie dieses System Monitoring Thema, wo ich mit aktiv bin und deshalb auch der Vortrag in dem Bereich. So, jetzt zu euch. Virtualisierungs-Background, wer von euch nutzt LibWirt? Nutzt es jemand? Da ist eine Hand, okay, da auch noch, okay, Vagrant, kennt jemand Vagrant? Nutzt er das? Nicht so, okay, dann muss ich jetzt eingehen. Ansible als Config-Management-Tool, nutzt das jemand? Da vorne, okay. Andere Config-Management-Tools, Salt, Puppet, Chef, irgendwas anderes? Nicht so richtig, okay. Monitoring-Software, nutzt jemand Monitoring? Noch nicht, okay, gut, einige melden sich, gut, dann. Okay, Sensu, nutzt jemand schon Sensu? Auch nicht, gut. Software evaluieren. Wer muss ab und zu mal Software testen? Also mal neue Software evaluieren, gucken, wie funktioniert die, was macht die, kann ich sie einsetzen? Oh, auch 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also das ist schon eher ein Thema, was jedem tangiert. Ja, sehr gut. Darum soll es ja auch gehen. Ups, zu viel geklickt. Okay, genau, hier sind wir. Herausforderung. Also ich hatte halt den Task gehabt, mir diese Sensor-Software anzugucken, zu evaluieren, wie funktioniert die, wie funktionieren Config-Management-Tools damit, taugen die Rollen, Rezepte oder wie das alles heißt dafür. Und da hatte ich das Problem, ich musste es irgendwo installieren, also nicht irgendwie eine VM, weil dann ist es eine VM, wie nutze ich die, da habe ich ja kein DNS, vielleicht brauche ich DNS zum Testen, weil ich irgendwie Hostnames auflösen muss, die Software nutze ich vielleicht intern irgendwelche Virtual Domains oder Virtual Hosts. Die Umgebung kann danach eigentlich auch weg, also jetzt irgendwie nochmal 5 Server kaufen, hinstellen, aufwendig konfigurieren, ist auch nicht so sinnvoll. Und Monitoring-Software hat irgendwie noch eine andere Herausforderung. Ich kann jetzt natürlich apt-get, install, agio, sensu, irgendwas machen, dann habe ich da ein Stück Software stehen, kann mir irgendwie dieses Dashboard auf dem Webinterface angucken und dann ist da nichts. Vielleicht ein Ping-10 auf Localhost, der ist natürlich richtig gut, weil von Localhost zu Localhost, da passiert nicht viel, das ist relativ harmlos, aber irgendwie fehlt so die Party auf der Box, da passiert nichts, da kann ich keine Monitoring-Software evaluieren, weil ich da nichts sehe, keine Checks habe, keine Alerts, nichts, das ist so ein bisschen frustrierend, beziehungsweise nicht zielführend, deshalb habe ich mir überlegt, was kann ich da machen und habe mein Monitoring-Neu-Projekt gestartet. So ein 20%-Projekt, neben den Haupttask. Was ist Sensu? Weil Sensu ist da ein bisschen speziell. Also eine Monitoring-Software, die ist sehr gut skalierbar. Die hat viele Komponenten. Ein Hauptvorteil, warum wir das so interessant finden, ist, wir können Checks aus Nagios, Subex oder was auch immer wiederverwenden. Das heißt, wenn ich mal aufwendig Nagios-Checks für meine Spezialsoftware-Appliances oder irgendwas gebaut habe, die kann ich weiterverwenden. Die gehen nicht verloren. Die müssen sich alles neu entwickeln. Das heißt, die Migration macht sich einfacher. Der Vorteil daran ist auch, also an Sensu, das ist automatisierbar. Das ist direkt designt worden, mit Config-Management-Software zu arbeiten. So, dann warten wir mal kurz, da kommen noch neue nach. So. Kurze Frage an die Neuen, nutzt ihr irgendwie Ansible, LibWirt oder sowas?
Zu wenig.
Zu wenig, okay, also schon mal gehört irgendwie. Also Status wie gehabt, ich erkläre das mal genauer. Gut, wir waren bei dem Punkt, ich will Monitoring-Software testen und dafür brauche ich, noch zurück, Das muss ich irgendwo installieren. Ich will vielleicht DNS in meiner Testumgebung haben. Die Umgebung kann danach weg. Also ich will das nicht irgendwie groß irgendwie in meinem Public-Firmen-DNS ausrollen oder sonst wo. Und ich brauche irgendwie noch ein bisschen Party, so ein bisschen Trouble auf der Box, wo ich was sehe, wo ich Alerts generieren oder simulieren kann. So, dann waren wir dabei gewesen, Sensu kann auch Nagios-Checks oder Subix-Checks weiterverwenden. Wenn ich halt Nagios skaliert nicht mehr, das ist so monolithisch, dann kann ich da auch hinmigrieren, das geht ganz gut. Vorteil ist automatisierbar, ich habe quasi Ansible-Rollen oder Chefrezepte, die ich, oder Cert-Formular, die ich schon verwenden kann, um das auszurollen. Das heißt, ich kann das auch skalieren in die Breite. Das hat auch eine dynamische Client-Registrie, wenn ich irgendwie Container-Gedöns nutze. Die können sich da automatisch mit registrieren. Das ist automatisch, also Registrierung funktioniert. Ich brauche nicht irgendwie per Hand irgendwelche Textfiles editieren, das Zeug reloaden. Das funktioniert alles ganz gut. Das ist nativ Metrik-Support. Das heißt, ich will ja vielleicht nicht wissen, ob ich jetzt meine Disk voll ist, weil wenn die Disk, also Disk voll 90%, was heißt das? Sind die 100 G von Root voll oder sind die 50 Terabyte irgendwie in meinem Datengrab voll? Das ist so nichts aussagend. Deshalb ist es viel sinnvoller, Metriken zu sammeln und dann zu korrelieren, wann ist denn die Disk in 4 Stunden voll, weil ich brauche 4 Stunden eine Platte nachzuschieben. Deshalb wollen wir Metriken haben. Und API-Support, das hat eine API. Ich kann da irgendwie mit irgendwelche JSON-Files hinschicken, Antwort kriegen, die kann ich verarbeiten. Das ist irgendwie viel schicker als irgendwie sowas Binäres oder Ähnliches. So, Anwendungsfälle für Sensu. Wir haben ja quasi alte Workflows, da habe ich monolithisch meine Infrastruktur hingestellt, die läuft, die rennt und da passiert nichts. Also da kommt nichts Neues hinzu, da fällt nichts weg, außer Hardware kaputt. Aber irgendwie mal heutzutage mehr haben, da muss mehr passieren, da hat man irgendwie auch dynamische Anfragen, vielleicht will irgendwie die Entwicklungsabteilung mal ein paar Container haben, ein paar VMs für einen Test neuer Software oder für irgendwelche Lastspitzen abzufangen, braucht man neue Worker. Deshalb haben wir irgendwie mehr Fluktuation in der Umgebung drinne. Wir haben Container, dynamische Ressourcenanfragen und Verwaltung, da brauchen wir halt andere Monitoring-Software, die auch diesen Anforderungen gewachsen ist. Deshalb haben wir uns Sensu angeschaut, oder ich in dem Fall. Und Sensu-Architektur. Das ist jetzt ein bisschen komplexer. Nagios kennt man ja irgendwie so, steht da so auf einer Box rum. Und bei Sensu, da haben wir halt quasi den Server, wir haben die API separat, Redis als State Store und die Clients sind über RedMQ als Transport angebunden. Das Schöne ist, das skaliert in die Breite und wenn eine Box überlastet ist, kann ich in die Horizontale skalieren, da geht mehr. Das andere Nachteil ist, das will ich nicht mehr per Hand installieren. Wenn ich das per Hand installieren muss, dann ist die Frage, wie registriere ich die, wie verwalte ich das. Deshalb diese dichte Verbindung, Verzahnung mit dem Config-Management. Und warum ich jetzt in meinem Test-Setup zum Beispiel DNS will, ist, dass RabbitMQ mit diesen Hostnames arbeitet. Wenn ich das nicht global verwalten kann, das macht keinen Spaß, das zu testen. So, Komponenten hatten wir schon kurz. Es gibt einen Sensu-Server, eine Sensu-API, ein Dashboard, ich will ja auch was sehen. Ein Sensu-Client auf den zu monitorenden Tages. Ein Redis ganz hinten als Data-Store und als Transport zwischen Client und Server in RabbitMQ. Und man sieht schon, es sind so mehr Komponenten, mehr als eine und die müssen irgendwie installiert werden, die müssen irgendwie verwaltet werden. Wenn ich einen neuen Rabbit-Node hinstellen will, dann muss der auch irgendwie mit den anderen registriert werden. Das muss irgendwie funktionieren, Shared Secrets ausgetauscht. Das heißt, ich will da auch das mit Config-Management ausrollen, nicht per Hand. Und ich brauche mehr als eine Box dafür, am besten halt so 9 VMs oder sowas. So, also was brauchen wir? Wir brauchen mehrere virtuelle Maschinen oder Container. Wir brauchen Netzwerk zwischen den Services. DNS ist sehr empfehlenswert. Irgendwie Storage drunter und vielleicht noch Uplink Richtung Internet oder Testnetz oder was auch immer. Und ja, also eine VM reicht nicht aus. Was kann man da nehmen? Na, also so ein Linux hatte irgendwie so ein Linux-Frisch, so einen virtuellen Switch mit verfügbar. Da kann ich meine Container oder so ranpappen. Das funktioniert alles ganz gut. Für DNS, IP-Management könnte ich DNS-Maß nehmen. Also das scheint lösbar, das Problem. Da habe ich mal geguckt, was gibt es so für so ein Containergerät so zum Mitnehmen, so Rollcontainer quasi. OpenStack, viel zu groß, das Deployment, denke ich, scheint schon länger drin, als ich irgendwie für die Software zu evaluieren brauche. Kubernetes für so on-Laptop auch nicht gut geeignet. Mit Vagrant hatte ich das Problem, auf einem Debian mit Backports-Kernel läuft es nicht, weil irgendwie da es Probleme beim Backporten von Kernelfixes gibt, also schalte ich Vagrant auch aus, was ja eigentlich sehr beliebt ist. Mit Docker, die vor ein paar Jahren mal nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, das will ich auch nicht nutzen. Systemd Spawn, ganz guter Ansatz für Containerlösung, aber irgendwie ist der Netzwerk-Support kaputt gewesen, konnte ich an die Bridge randüdeln. Das ist auch wertlos für mich. LXD ist eine Idee. Problem ist, ich nutze halt den Host-Kernel mit und wenn ich jetzt vielleicht einen Debian nutze und in der VM mal einen Red Hat brauche oder sowas, auch nicht das Richtige. Aber warum nicht einfach wie immer QEMU nutzen, habe ich quasi komplette Virtualisierung von unten bis oben, läuft. Und als Orchestrierung, weil irgendwie QEMU-HDA-Boot, die weiß alles eintippen, macht auch keinen Spaß, kann man libwirt zur Orchestrierung nutzen. Also bleiben wir irgendwie bei libwirt und QEMU hängen. Das ist dann auch mein Ansatz, ich nutze irgendwie libwirt plus QEMU. DNS-Gmas ist auch gleich mit libwirt eingebunden, das macht das IP-Management und die DNS-Verwaltung, das läuft ganz gut. Dann wird-install, das nimmt mir die Erstellung der VMs ab. Das ist ganz komfortabel, das zeige ich nachher noch genauer. Und dann habe ich lokal auf meinem Notebook schon länger anbauend laufen als DNS-Resolver. Weil irgendwie mit diesem, wenn man so Firmen-VPNs hat oder Kundennetze, auch da will man ab und zu mal rein, hat eigene DNS-Server, die alle auf .local enden. Das zu definieren ist ein bisschen aufwendig, da habe ich dann mal mit anbauen angefangen, da kann ich Stub-Resolver definieren. Das ist ganz handlich. Aber das heißt auch, ich muss mein virtuelles Labnetz quasi auch irgendwie in meinen Resolver vom Host einbinden. Das habe ich auch noch gelöst mit Ansible direkt. Ansible nutze ich halt, weil ich das nicht alles per Hand machen will. Und da habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt alles irgendwie auf einem Rechner habe, virtuelle Internet-Devices aneinander gesteckt, da ist ja keine Latenz drauf. Da ist so, das flutscht einfach durch, wenn die Kiste nicht brennt. Das ist das Problem, in der echten Welt, da habe ich ja irgendwie so Latenz drauf. Wenn ich überlege, so ein Server hier, der andere Server da, vielleicht die Clients über DSL angebunden, da ist irgendwie Latenz auf der Leitung. Und es wäre schön, wenn wir das auch simulieren können. Da habe ich festgestellt, geht auch mit TC, da kann man so Traffic Engineering betreiben, ich kann da Packet Loss definieren, ich kann da Latenz auf die Leitung packen. Also ich kann so einen echten Workload definieren oder simulieren direkt auf meinem Notebook oder auf dem Server oder wo auch immer. Das ist schon ganz handlich. Also genau das, was ich will eigentlich. So. Gut. Erstmal Cut. Wir haben jetzt quasi geguckt, was wollen wir, wie wollen wir es irgendwie lösen und dann stelle ich jetzt mal die Tools so im Überblick vor. Habe erstmal Fragen bis hierhin oder soweit alles klar? Soweit alles klar, gut. Okay, libwirt, ich kenne es nicht alle, stelle ich es mal kurz vor. Das Screenshot dazu ist von WordManager. Das ist so dieses PyGTK-Tool dafür, um halt per Mausklick das komfortabler zu bedienen. Das ist generell für die VM-Verwaltung da kann ich irgendwie Storage definieren, Storage-Pools. Ich kann Networks definieren, das Network-Handling ab. Ich kann die VMs definieren, verwalten. Das legt mir quasi auch die virtuellen Web-Devices an. Bridge handelt es für mich und der DNS-Support ist eingebaut. Das heißt, ich brauche bloß meine VM definieren, fahre die hoch und wupp, läuft. Und wenn man jetzt sich mit dem Command-Line-Tool abfinden will, dann kann man auch Wirsch nehmen. Also Wirsch ist das Command-Line-Tool dafür. Mit WordManager ist das GUI-Tool. Da sieht man halt, welche VMs sind irgendwie ab. Das eine ist hier suspended. Das hatte auch mal LXC-Support, aber ich habe erfahren, der soll man nicht mehr nutzen. Da gibt es irgendwie intern sich was umgestellt. Das ist jetzt nicht mehr so empfehlenswert. Und genau, das ist dafür. Wird installed zur Installation, weil das Problem mit Wirsch ist, das sind so XML-Files, die definiert werden. Und das erste, die Files zu generieren, ist ein bisschen aufwendig. Deshalb gibt es Wird installed. Und das Tolle ist, ich kann es auch mit Ansible nutzen. Da gibt es direkt irgendwie ein Wirt-Module drin, das kann ich nutzen. Ich kann quasi sagen, welchen Command ich haben will. Und das ist mir was ab. Kurze Demo. Gehen wir mal hier hin. Hier sehen wir mit Wirsch-List, können wir uns angucken. Wir haben hier irgendwie ein paar VMs, die sind alle running. Und wenn ich alle sehen will, sage ich mit all alle und sehe auch welche, die nicht laufen. Und dann nehmen wir mal DumpXNL und den Web03. Und dann sehen wir hier die Definierung von so einem File. Soll ich das größer machen oder geht das so?
Geht.
Geht, okay. Da sehen wir hier, wir haben hier irgendwie einen Namen. Dann wie viel RAM wir zugewiesen haben, jetzt ein halbes Gig. Irgendwie eine CPU. Das ist ein x86-PC, also AMD 64. Wir haben da irgendwie Devices drin, wir haben hier eine Disk drin, PCI-Devices, wie so ein echter Rechner halt. Also alles ist einmal drin. Und hier haben wir auch quasi die das Netlock-Device definiert und das LabNet. Wenn wir hier gucken mit IPRS, das Device ist da, ich sehe das in meinem Host auch. Also deshalb habe ich die Benamung gemacht mit diesen VETH Web 02, damit ich weiß, welches virtuelle Device, was ja auch im Host angezeigt wird, welcher VM gehört. Damit ich nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie mit IPA, gucken wir mal, da sind irgendwie 124 Internet-Device auf meinem Rechner jetzt. Nee, stimmt nicht ganz, sind ja durch 6 oder so, dann sind immer noch 20, 30. Aber dass ich einen Überblick behalte, habe ich die halt sinnvoll benannt. Was kann Wirsch? Wirsch kann quasi VMs definieren, starten. Destroy ist Stop quasi. Undefined ist, um die Definition wegzuwerfen. Ich kann migrieren zwischen verschiedenen Hosts, wenn ich die habe, also zwischen den Hypervisern. Ich kann eine VM suspenden und ich kann Resum machen. Also schon ganz komfortabel, wenn ich mal meinen Rechner einklappe, weggehe, wieder aufpöppe. Funktioniert alles. So. Fürs Netzwerk ähnliche Sache. Ich kann quasi mit Netlist mir auch Netz anzeigen lassen. Ups, alle aus. Ah, das gibt User und System-Sessions. In der System-Session ist natürlich nichts definiert, weil ich das systemweit nutze. Da habe ich mir verschiedene Netze definiert für verschiedene Lab-Setups halt. Also verschiedene parallel, das kann man auch alles machen. Einer hat eine eigene virtuelle Bridge, funktioniert. Und das Schöne ist halt, es ist orchestriert mit Ansible. Das heißt, ich kann quasi das Network, die Storage-Pools, und das virtuelle, also das wird an sich mit Ansible verwalten, dass ich das nicht per Hand orchestrieren muss. So, also Ansible All the Things. Können wir alles machen. Und dann habe ich ein Inventory angelegt, wo ich mir quasi meine VMs definiere. Ich lag halt an, ich will irgendwie 3 Webmaschinen haben, 2 Load Balancer, 3 Clients und noch irgendwie 5 andere Kisten, die ich sonst noch so brauche. Und dann will ich ja Software drauf installieren. Da ich das auch mit Ansible machen kann und will, habe ich quasi eine Inventory, wo ich mir die VMs mit anlege und nutze die gleich, um die Software zu installieren da drinnen. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie mehrere Single Points auf Truth pflegen, sondern ich habe einen Single Point of Truth, wo wirklich alles drinnen steht für mein komplettes Lab-Setup und es flutscht für Hypervisor und für die Gäste. Also die werden alle direkt bespaßt. So, dann kurz zu Ansible. Wie funktioniert das? Gucken wir mal. Wenn wir jetzt hier diesen, können wir nicht kopieren, egal. Localhost minus m wird. Mit minus m gebe ich das Modul an. Wir haben ja dieses wird-Modul für libwirt. Dann wollen wir diesen Command ausführen. Und info ist der Command für wirsch. Also ich kann auch wirsch-info sagen. So. Und Info gibt anscheinend Informationen über die VMs aus. Quasi, die sind alle nicht im Autostart drin, wie man sieht. Die haben irgendwie CPU-Zeit benutzt. Wie viel Memory die verbrauchen, virtuell, wie viel CPUs die zugewiesen bekommen haben und ob die gerade ranhängen sind oder Shutdown. Das heißt, irgendwie Wirsch mit Ansible zu benutzen funktioniert. Oder libwirt. Na gut, es ist Info. Ah, ist egal, ich weiß ja nicht, welche Parameter das matchen. So, nochmal eins zurück. So, jetzt haben wir quasi Ad-Hoc-Kommandos ausgeführt, aber da wir komplexere Orchestrierung haben, wo wir sagen wollen, wir wollen, jetzt hier sieht man zum Beispiel schon VMs anlegen, wir wollen irgendwie gucken, ob die Gäste an sind und dann vielleicht den Rest noch starten. Da gibt es diese Playbooks dafür. Und passt das noch? Das passt. Dann führe ich mal das Playbook aus. Ah, im richtigen Verzeichnis wäre gut. Ups. Ja, das braucht Root Access und ich habe das mit dem Sudo gerade nicht drin, richtig. So, das funktioniert und dann führen wir das Playbook aus. Ja, wenn man sich Causeway installiert, dann kommen lustige Kühe. Das kann man wahrscheinlich auch gut deaktivieren. So. Jetzt sehen wir hier, wir haben quasi, gehen wir mal, schauen wir mal hoch. So. Das heißt, er führt es auf Localhost auf, dann macht er irgendwie Setup-Task, dann hat er hier andere Tasks mit Install-Lib-Wirt. Also ist er schon installiert, deshalb geht er da ruckzuck durch. Dann guckt er, ob quasi das Netzwerk installiert ist. Der legt die DNS-Information für mein Host-System ab. Dann guckt er, ob der Storage-Pool aktiv ist. Setzt die ganzen Network-Bridges hoch, holt sich die Liste der VMs, die es gibt, legt die VMs an. Hier sehen wir, der skippt die, das heißt, die gibt es schon, das heißt, der brauchte keine neue anlegen. Und dann ensure, dass die alle running sind und haben festgestellt, Cluster 4 war noch nicht running und die hat er hochgenommen. Wenn wir es jetzt nochmal ausführen, dann müssten alle okay, also 13 okay sein und nichts anderes. So, immer noch 12 okay. Na gut, stimmt. Cluster 4 war ja auch okay, hat sich bloß geändert, also changed. Das passt. Gucken wir mal. Genau, gut, geht weiter. Also, DNS-Verwaltung mit DNS gemacht, geht auch ganz einfach, das ist ja automatisch drin. Also wenn ich jetzt einen einloggen würde, könnte ich quasi Cluster 3 pingen von Cluster 4, das ginge. Aber wir müssen es im Hypervisor einbinden. Das heißt, ich will ja von meinem Rechner auf, vielleicht vom Host aus das Dashboard aufrufen und ich will dann die DNS-Information auch in meinem System nicht bloß in dem privaten Netzwerk drin haben. Das habe ich auch mit Ansible gemacht, weil hey, ich habe ein Tool, das funktioniert alles. Und da ich ja Unbound nutze, lege ich mir quasi so eine Stub-Config an. Wie man hier sieht, also ich habe hier so Jinja 2 als Templating Engine benutzt. Also das ist in Ansible mit drin, da ich mir quasi pro Netzwerk lege ich mir einen Config-File an. Legt es quasi in meinen etc-anbau und anbau kommt von dem Notebook hier. Und danach kann ich auch ein Validate-Kommando ausführen. Das heißt, der checkt doch, ob die Config, die ich generiert habe, valide ist und der Anbau danach nicht wegbrezelt, weil die Config nicht funktioniert. Danach habe ich ein Reload-Event in Zeile 4. Da habe ich so einen Task oder so einen Händler definiert, dass er auch diesen Service reloadet, damit er die Config einliest. Und genau, und hier unten kommt dann die andere Config dazu. Wie sieht so ein File aus? Ich replace halt einfach irgendwie in der Main-Conf, gucke ich zum Beispiel, ob auch mein das ist Domain-Insecure, das brauche ich dafür, dass ich einen nicht validen DNS-Resolver habe. Das heißt, es ist ja nicht signiert, nichts weiter, das ist so nicht kein echter fürs Internet, der würde nicht richtig funktionieren, weil da ein paar Sachen fehlen, zum Beispiel die Reverse-Lookup und die ganzen Geschichte, Glue-Record. Deshalb brauche ich dieses Domain-Insecure-Flag für meine beacon.lab-Adresse lokal auf dem Notebook. Wissen Sie, falls ich dafür angelegt habe. So, dann gucken wir uns das mal genauer an. Was sagt die Uhr? Haben noch ausreichend Zeit. Sehr gut. So. Also gucken wir uns Inventory. Da habe ich mir, also ich habe quasi Host hier Web 1, 2, 3. Und die habe ich in die Gruppe Webserver geschubst. Pargo gehört auch dazu. Dann habe ich quasi Sensor-Nodes. Clients dafür. Und ich kann die auch gruppieren. Das heißt, ich habe quasi die Gruppe Guests hat als Kinder Webserver, Sensor-Nodes, Clients und Cluster. Das heißt, ich kann auch eine Gruppe Guests ansprechen und das wird auf allen Gästen ausgeführt. Und ich kann auch Variablen definieren, wenn ich jetzt irgendwie einen Ansible-User oder irgendwie Sudo benutzen will, dann kann ich da auch Passwörter definieren. Das zum Thema Inventory. Genau, und diese Guest-Gruppe nutze ich halt dafür, dass ich Sachen nur auf die VMs apply und nicht auf mein Host an sich. Dann gucken wir uns mal das LOL-Playbook an. Also das führe ich auf meinem Localhost aus. Strategie Debug, dass ich halt debuggen kann, wenn irgendwas fehlt, dann kriege ich halt so eine kleine Shell, wo ich testen kann, wie die Variablen aussehen, übergeben werden, wie sind die Parameter dazu, wie funktioniert das. Und ich überschreibe Default-Variablen. Ich kann halt in so einem Playbook Default-Variablen ausgeben und die kann ich hier halt überschreiben, dass ich sage, Network soll irgendwie anders heißen. Das sind die Rolle, die ich ausführen will. Und hier ist bloß ein Debug-Message zum Testen. Dann gucken wir mal in den Rollen. Wie gesagt, ich habe verschiedene Rollen drin. Für libvirt an sich. Gucken wir uns mal die Main an. Nehmen wir mal was mit Farbe. So. Und hier habe ich verschiedene Subrollen inkludiert und Tags vergeben. Das heißt, Ich habe ja vorhin das ganze Playbook mehrmals ausgeführt. Wenn es jetzt aber länger wird, dann will ich vielleicht nicht alle 30, 40, 50 Schritte durchlaufen lassen. Vielleicht will ich ja bloß irgendwie, wie in der Zeile hier, Sachen starten, stoppen. Das heißt, ich kann mit dem Tag Active arbeiten und dann guckt, dass diese POMs, die ich definiert habe, aktiv sind. Oder, na gut, das habe ich ja deaktiviert. Oder ich sage, ich will nur VMs anlegen. Dann spare ich mir die anderen 20, 30 Schritte davor und es läuft schneller durch. Das ist zum Thema Ansible. Genau, was haben wir da? Wir machen Install. Da installiere ich das libvirt, dann definiere ich mir Sachen. Können wir mal durchgehen, nach und nach. So. Machen wir so. Install. Ja, da installiere ich zwei Software. Libvirt 0, quasi damit ich libvirt auf dem Service verfügbar habe, und wird install, damit ich das wird install command verfügbar habe. So. Was haben wir dann? Danach machen wir define. Ups. Was mache ich hier? Genau, da definiere ich mir die Umgebung. Ich definiere mir hier halt ein Storage Pool. Wieder aus einem Template. Ich definiere mir wieder mein Network Setup, auch aus dem Template. Ich gucke, dass quasi mein Unbound für meine lokale Domain, die es ja nicht public gibt, quasi dieses Domain Insecure Flag hat, dass ich das auch auflösen kann. Sonst verweigert er, dann kriegt er sonst vom DNS-Gemaß sein Response, aber gibt es nicht weiter, weil er das nicht validieren kann. Und dann lege ich quasi das Config-Snippet dafür an. Wir können es ja mal kurz angucken, wenn euch das interessiert. Weil dann wisst ihr, wie, es geht auch mit Network Manager oder was man da nutzen will. Aber Network Manager hat bei mir damals nicht funktioniert, da habe ich das anders umgestellt. So, etc, unbound. Wie heißt es? Conf.d. Und hier sieht man, ich habe hier quasi eine Main.conf. Da habe ich bloß dieses Domain Insecure Flag drin. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel die stub-labnet-conf. Da sage ich halt, okay, wie ist der Domainname und wie ist die IP-Adresse auf meinem Localhost für den DNS-Gemaß, der da launcht oder hört. Das heißt, wenn ich jetzt ein dick Klasse-4 oder Web03 at diese IP-Adresse machen würde, würde er über diesen DNS-Gemaß mein Lab-Setup auflösen. So. Dann gehen wir mal weiter hier durch. Wir waren bei dem Define. Start, Stop. Da habe ich ein paar Parameter übergeben. Gucken wir mal. Dachte ich mir, okay, mehrmals schreiben ist ja doof. Das heißt, ich habe quasi Start und Stop als 1 und übergib halt den Parameter, was der machen soll. Da guckt er bloß, dass quasi das Storage Pool aktiv ist, damit er die VM-Images findet. Und dass die Network Bridge up ist, dass ich die VMs auch starten können. Und dann guck mal das File an. Das ist jetzt hier dieser Command, den ich definiert habe, um die VMs zu installieren. Der registriert auch die VMs. Das heißt, ich kann quasi auch die Liste dann übergeben, damit die Variable im Ansible zur Verfügung steht. Das ist hier diese List VMs. Da führe ich diesen Command aus, wo ich alle VMs habe und aufliste. Diese Variable kann ich definieren. Dann gehen wir mal weiter runter. Und wenn hier das Item, das was ich definieren will, also was aus meiner Inventory kommt, nicht in dieser Liste oben drin ist, dann wird die VM installiert. Das heißt, ich checke erst, welche VMs sind da, kriege dann eine Liste zurück und gucke dann, ob die VM, die ich gerade installieren will, in dieser Liste drin ist. Wenn nicht, dann installiere ich die halt, weil es die noch nicht gibt. Wenn es die gibt, dann skippe ich den Kram einfach. Und hier ist quasi die Group-Liste von den Guests, die ich vorhin im Inventory definiert habe, wo ich quasi Guest, Port-Doppelpunkt, Schild drin und dann meine Webserver, Load Balancer und alles reingepackt habe. Code zu Word Install, wie funktioniert das? Ich sage halt an, welche Connector nutzen soll. Da gibt es jetzt QEMU:/System, dass ich diesen System-Bus benutze. KVM, damit ich quasi die 686 Nodes mit Hardware-Beschleunigung drin habe. Wie viel CPUs will ich benutzen? Wie viel RAM will ich dem geben? Das QXL und Spice VMC ist dafür da, dass ich mich per Spice, das ist so ein VNC-Abklatsch, einloggen kann, per grafisch. Das geht auch über diesen Word Manager mit der GUI zum Klicken. Das ist ganz komfortabel. No Auto Console ist, dass da keine Konsole, also so ein GUI Device droppt und auch in diesen Headless Mode fortfährt. Dann gebe ich dem natürlich einen Namen. Ich sage an, welcher Storage Pool der ist, wie groß dieses Disk Image sein soll. In Zukunft will ich das auch mit FVM machen, dass ich halt quasi mir noch ein Logical Volume dafür nehme und nicht irgendwelche Files rumliegen habe. Beim Network sage ich halt, welches Network der haben soll, welches Device-Typ, das ist dieses Virt.io, das ist performanter, als wenn ich jetzt irgendwie noch ein virtuelles Gerät emulieren würde. Ich kann ja auch sagen, das soll eine Intel E1000 sein oder so eine Realtek-Karte, also Virt.io ist performanter. Dann gebe ich hier den Namen, wo ich sage, okay, das ist quasi das ETH0, das virtuelle ETH0 von der VM. Dann gebe ich hier unten, jetzt halte da drunter, die Location vom Debian-Installer mit. Ja, hinten.
Ich habe nochmal eine kurze Frage zum Diskpool.
Mikro kommt gleich. Dann haben wir es nämlich auch für die Aufzeichnung und Livestream mit drin.
Test.
Hallo, erstmal danke.
Ja,
hallo. Ich hatte eine Frage zu dem Diskpool. Würde oder könnte das nicht auch Sinn machen, das nicht sofort irgendwie auf einen Pool zu schreiben und da erstmal im RAM zu lassen, bis ich dann später das auf einen Pool schreibe? Oder willst du das sofort irgendwie fest in einem Pool haben?
Na, dieser Pool ist so gesehen, dass ich quasi so einen Storage-Pool habe. Ich muss ja irgendwo meine VM-Files ablegen. Das File-System muss ja irgendwo liegen. Ich kann mir quasi auch eine RAM-Disk machen und da quasi Files reinschreiben. Aber irgendwo muss ich ja ein Root-FS haben für die VM, was starten kann. Wo ich das hinlege, ist am Ende egal. Ich kann mir doch irgendwie das mal anhalten, aber bei so einem Notebook ist begrenzt. Aber klar, da kann man irgendwas anderes nehmen auch. Oder Eisgasi-Target, was auch immer. Das ist egal. Gut. Okay. Dann, ich nutze halt irgendwie diesen Debian-Installer dafür, mache so ein mit Preseed, so ein Headless-Install, das läuft dann einfach durch. Hab dann quasi die Extra-Aux, wo ich sage, das ist Automatic-Mode. Das sind halt die Parameter, die dem Debian-Installer übergeben wird, wo er auch quasi sein Preseed-File findet und dann durchinstallieren kann. So, das ist dieses Virt-Install, das kann ich auch so auf die Konsole kopieren und die Variablen ausschreiben, dann funktioniert das auch per Hand. Auch zum Debuggen ist sehr sinnvoll, wenn man das erstmal so testet. Genau, Guest-Info. Und zum Schluss gucke ich halt, dass irgendwie alle VMs laufen, weil ich will die ja nutzen. So, guck mal, was noch drin steht. Main war das. Ja, das war es ja schon. Dann laufen nicht alle VMs. Wir können ja mal gucken, was ich noch so drin habe. Rolls, libvirt war das. Ich habe hier Default-Variablen definiert. Ich sag mir halt, ich will das halt so einfach durchlaufen lassen, also was funktionieren. Wenn ich dazu noch ein zweites Lab-Setup habe, dann will ich vielleicht einfach nur einzelne Variablen überschreiben, zum Beispiel den Namen der Bridge, wie ich das gemacht habe. Da muss man aufpassen, weil das ist das Dictionary, was er hier hat, das wird eigentlich nicht gemerged, das wird überschrieben. Wenn ich das nicht alles nochmal abtippen muss, dann muss ich in einer globalen Ansible-Config noch einen Parameter für diesen Merge definieren. Können wir mal gucken, ob ich das finde. etc ansible-conf. Genau, hash-behavior-merge. Dann merge da die Dictionaries und ich brauche nicht alles wieder abtippen, weil ich will nicht da 20 Zeilen irgendwie mehrfach pflegen. Ich sage einfach merge und das ist zumindest für ein Test-Setup ist es unproblematisch. Für ein Produktivsystem soll man es vorher testen, wie es wirklich funktioniert. Naja, wenn es so rummerge, muss man gucken, wie es funktioniert. Nicht, dass man da irgendwas anderes erwartet, als es wirklich macht. So, das waren die Default-Variablen. Ups, vertappt. Nochmal. So. Dann habe ich hier diesen Händler, wo ich quasi meinen Anbau und Restart auf dem Host direkt, damit auch die DNS-Config aktiv ist. Und was haben wir noch? Templates. Wir können mal so ein Template angucken. Nehmen wir mal die Bridge. So. Wir können es auch in Farbe machen. Ist eigentlich Farbe. Egal. Achso, das ist ein J2, aber eigentlich XML. Egal. Wir definieren halt irgendwie einen Namen, ich habe auch einen Default übergeben. Dann irgendwie diesen Forward-Mode, dass er per NAT über mein System ins Internet kommt. Sonst ist es bloß lokal, das ist auch ganz sinnvoll, wenn ich sagen will, okay, das Testlab soll wirklich intern bleiben, nicht nach draußen in die Welt kommunizieren, dann sage ich halt kein Forward-Mode. Dann hat er auch kein Uplink ins andere Netz, was über das Bus-Notebook dran hängt. Ich vergebe einen Bridge-Namen, kann irgendwie Spanning-Tree definieren, ja, nein, welches Delay. Einen Domain-Namen kann ich vergeben, dass ich quasi dieses beacon.local oder beacon.deck, was ich habe, dass ich auch irgendwie das schick auflösen kann. Was haben wir noch? Die IP-Adresse, wo die Bridge drauf hört. Das ist vielleicht noch ein interessantes Detail. Wir können ja mal gucken. BLCDL. Wir haben nämlich hier zum Beispiel dieses Bridge-Device. Und das hat hier eine IP, die 140.1. Wenn die Bridge eine IP hat, dann komme ich auch von meinem Haussystem auf den Switch Bridge und komme auf diese Gastsysteme. Wenn ich die IP wegnehme, dann sind die Systeme unter sich, die kommen vom Host nicht per IP auf die Systeme rauf. So als Randbemerkung. Das ist so dieses Linux Networking Details. Wo ich aber nicht richtig drauf eingehen will, bloß so als Randbemerkung, wenn es nicht funktioniert, müsst ihr gucken, ob der Bridge wirklich eine IP hat, sonst kommt er nicht rein. Dann habe ich halt noch DHCP, das macht DHCP einfach, weil ich brauche ja nicht irgendwie statisch Listen pflegen, weil das DHCP wird, und das DNS wird ja über das DHCP vom DNS-Mark aufgelöst. Das funktioniert dynamisch, ich brauche bloß den Hostnamen merken. Probieren wir das mal. Web 01. Funktioniert nicht. Schade. Ha, doch, funktioniert. Also kann irgendwo hängen. Ich habe das ewig nicht mehr getestet. Aber wie gesagt, funktioniert. Der sehen wir ja. So. Dann sind wir, glaube ich, auch durch. Gehen mal weiter. Also, Zusammenfassung. Ich habe ein Inventory für alles. Und ich habe Ansible Tags für schnelleren Durchlauf. Was ich noch machen will, ich will mit TC Show oder mit TC noch quasi diese Traffic Engineering machen, Lasttests einarbeiten, dass ich quasi auf meinem Webserver auch mit HTTP-Traffic oder was es da gibt, JMeter irgendwie irgendwelche Lasttests simuliere, dass ein bisschen Party in den Metriken und auf dem Monitoring draufkommt. Vielleicht CentOS Support mit einbauen für das Installationsgedöns und vielleicht noch Zertifikate und PKI benutzen, dass ich auch HTTPS drin habe. Einige Services gehen ja nicht mehr ohne. Lessons learned, vielleicht noch nicht so komplex anfangen, wenn ich da zum ersten Mal mit RabbitMQ arbeite, vielleicht nicht direkt mit Ansible oder SaltStack ausrollen, mal per Hand gucken, wie funktioniert das. Die erste Iteration fliegt sowieso weg. Und nicht alles, was man auf GitHub findet, taugt, vor allem bei diesen Rezepten und Skripte oder was man da alles hat. Literatur, libvirt.org, die Doku ist gut, die Distro-Wikis, Gentoo, Arch-Wiki, Ubuntu, was man auch immer nutzt, sind alle gut. Beziehungsweise kommt darauf an, welchen Fokus man hat. Die Man-Patches sind eigentlich auch relativ gut dazu. Mal andere Rollen durchlesen und gucken, wie man die selber schreiben will. Also ich würde immer gucken, wie sehen die Ansible-Rollen aus, dann selber schreiben und zu so gucken, wie es funktioniert, dass man es wirklich so hat, wie man es wirklich will. Dazu, wir haben auch ein Monitoring-Whitepaper, wenn man mal so verschiedene Lösungen vergleichen will. Sensu, Itzinger, was können die alle? Wie sind die Unterschiede? Die Modulliste von Ansible mal durchbrowsen, da gibt es schon relativ gute. Und ich bin eigentlich noch so da und kann mit einer Bier-Limo nochmal drüber reden. Das war's. Jetzt noch Fragen. Keine Fragen. Alles abgedeckt.
So, ich hätte noch eine Frage, wenn hier keine ist. Ja. In deinen letzten Vortrag, die letzten Slides hast du mit Bridging gearbeitet. Muss ich das Interface in den Promises-Mode versetzen?
Das macht das Libmode, das Libwirt für dich. Also da musst du per nichts mehr machen.
Ich habe das schon anders erlebt bei Libwirt.
Also früher ging es auch nicht so einfach, aber mein letzter Test damit, der war eigentlich relativ schmerzfrei.
Okay, ich bin da schon mehrmals drüber gefallen.
Ich bin auch an mehreren Stellen über irgendwas gefallen. Aber so wie ich das jetzt hatte, das funktioniert das eigentlich. Ach so, wenn es mal irgendwie einen vorzeigbaren Status kriegt, würde ich es auch gerne veröffentlichen, aber das wird diesen Monat nichts mehr.
Gut, jemand anderes noch Fragen? Dann nochmal einen heftigen Applaus.